Deutschlandfunk Kultur. Vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen.
Mit Heidrun Wimmersberg.
Und mit Corbinian Frenzel.
Wir begrüßen Sie aus dem ZAK, aus dem Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation in Düsseldorf. Und all das wollen wir heute Abend auch bieten. Bisschen Aktion, Kultur sowieso immer, Kommunikation ganz viel. Denn es gibt etwas zu kommunizieren, es gibt etwas zu besprechen, nämlich das, was hier am Sonntag stattfindet, die Landtagswahl im immerhin größten, bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Und es gibt natürlich auch viele Themen, die wir heute auch besprechen wollen. Und Themen zum Beispiel wie Energiewende, wie die Flut, Stichwort Mallorca Gate, Strukturwandel, vieles mehr. Wir gucken auf die Parteien, wir gucken auf die Spitzenkandidaten und gucken uns vielleicht auch mögliche Konstellationen an, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Das ist heute unser Schwerpunkt.
Also wir grüßen Sie, wenn Sie uns im Radio hören, dann ist es Freitagmittag im Deutschlandfunk Kultur. Aber wir begrüßen Sie ganz herzlich, die Sie hier heute Abend live in Düsseldorf sind. Schön, dass Sie da sind. Und wir machen das natürlich nicht zu zweit, sondern vor allem auch mit unserer Landeskorrespondentin, mit Felicitas Böselager. Schönen guten Abend.
Hallo, schön, dass ihr in Düsseldorf seid.
Schön, hier zu sein, vor allem, wenn die Kulisse so schön ist. Das Wetter ist schön. Düsseldorf hat uns bestens willkommen geheißen. Und ich habe mich aber gefragt, wir kommen ja auch einigermaßen frisch aus Kiel. Schleswig-Holstein hat ja gerade erst gewählt. Und da wird man ja auch gleich begrüßt mit so einem Landesmotto, ja, der echte Norden. Und ich habe mich gefragt, hat Nordrhein-Westfalen eigentlich ein Landesmotto? Ist mir auf jeden Fall nicht so geläufig.
Also unsere Freunde oder Konkurrenz vom WDR, die sagen, wir sind der Westen. Aber NRW hat sicher ein Landesmotto, ob es in unserer DNA der Menschen in Nordrhein-Westfalen eingeprägt ist, das weiß ich nicht. Ich würde
mal sagen, wir fragen vielleicht später nochmal so ganz heimlich das Publikum, ob da was hängen geblieben ist. Aber es gibt ja wahrscheinlich einfach auch genug zu erzählen, Heidrun. Und das werden wir hier tun, in dieser Veranstaltung und in dieser Sendung. Ja, 18 Millionen, das ist eine ziemliche Hausnummer. 18 Millionen Menschen leben in Nordrhein-Westfalen. Am Sonntag wird hier gewählt. Und wenn ich hier sage, dann, weil wir wirklich hier sind und nicht in Berlin im Funkhaus. Wir sind in Düsseldorf im ZAK, im Kulturzentrum und mit uns unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Und ich begrüße einen Mann, der Politik auch weit über den Tellerrand von NRW betrachtet, kommentiert und mit seiner besonderen Note versieht, aber eben auch ein Landeskind ist, der Journalist und Fernsehproduzent Friedrich Küppersbusch.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Guten Tag. Hallo.
Wir wollen so ein bisschen ergründen erstmal, worum geht es eigentlich bei dieser Wahl? Da ist natürlich klar, Felicitas, es geht bei so einer Wahl darum, dass der Landtag bestimmt wird. Aber da hängt ja auch einiges dran und vor allem natürlich immer die Ministerpräsidentenfrage. Und das ist jetzt vielleicht auch anders als bei jüngst verlaufenden Landtagswahlen hier in Nordrhein-Westfalen durchaus spannend. Das könnten am Ende, weiß man gar nicht, könnte der eine sein oder der andere.
Ja, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen oder wie Kollegen heute getitelt haben, ein Schneckenrennen eigentlich. Weil es so eng ist und sie sich so langsam nach vorne bewegen. Hendrik Wüst von der CDU, der aktuelle Ministerpräsident auch von NRW, und Thomas Kutschaty von der SPD. Und es ist wirklich, du sagst es, komplett offen. Die CDU führt in den letzten Umfragen so mal mit 2%, mal mit 4%. Aber so einen richtig großen Vorsprung konnte die CDU eigentlich nicht ausbauen.
Felicitas Böselager, Sie verfolgen ja den Wahlkampf jetzt die ganze Zeit. Wie präsent sind denn die Spitzenkandidaten?
Manchmal frage ich mich, ob ich diese Frage gut beantworten kann, weil ich ihnen ja die ganze Zeit auf den Fersen bin und das Gefühl habe, ich sehe sie 24/7. Aber wenn ich die Menschen in NRW frage und mit denen rede, ob sie die beiden Spitzenkandidaten kennen, ja, dann sind sie in den letzten Monaten präsenter geworden. Sie waren es vorher nicht. Thomas Kutschaty war oder ist immer noch Fraktionsvorsitzender von der SPD, war auch eine Zeit lang unter Hannelore Kraft Justizminister in NRW. Und trotzdem hat er sich jetzt, bevor er überall plakatiert wurde, keiner großen Bekanntheit erfreut eigentlich in NRW. Und Hendrik Wüst war vorher Verkehrsminister, bevor er ungefähr vor 200 Tagen Ministerpräsident wurde und war auch nicht besonders bekannt als Verkehrsminister.
Wie hieß nochmal der Vorgänger von Hendrik Wüst? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir wollen mal eine kleine Serviceleistung hier bringen, gerade weil wir da ja gehört haben, offenbar ist das mit der Bekanntheit noch so ein Problem. Wir wollen sie mal beide hören. Wir hören erstmal den amtierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst.
Ich weiß, viele Menschen, so viele wie lange nicht mehr, machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Und mein großes Ziel ist, die Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen krisensicher zu machen. Dazu bin ich in engen Austausch mit Unternehmen und Gewerkschaften, auch an diesem Wochenende, auch morgen wieder. Und das ist der Weg, wie wir das in Nordrhein-Westfalen machen. Gerade in Krisenzeiten gemeinsam machen, worauf es ankommt.
Also, das ist Hendrik Wüst gewesen. Hören wir mal, wie der Weg von Thomas Kutschaty klingt, der SPD-Spitzenkandidat.
Ich glaube, die Menschen in Nordrhein-Westfalen verlangen danach, dass es einen Ministerpräsidenten gibt, der die Sache auch selbst in die Hand nimmt, der nicht immer mit dem Finger nach Berlin zeigt. Und deswegen bin ich auch sehr stolz, dass wir Ihnen heute auch ein Plakat präsentieren können mit Olaf Scholz und mir gemeinsam. Denn wir treten dafür an, gemeinsam zu regieren und nicht nur mit dem Finger auf den jeweils anderen zu zeigen.
Herr Küppersbusch, wenn Sie jetzt die beiden O-Töne hören, sind es jetzt zwei Typen mit Ecken und Kanten?
Nee, das ist eine hochspannende Wahl, finde ich, unter anderem auch, weil das deutsche Grundgesetz, politische Grundgesetz, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, hier in Frage gestellt ist. Also wir haben ja Ministerpräsidenten von der Linken, wir haben welche von der SPD, wir haben welche von CSU, CDU und eine Tendenz, dass wenn die Persönlichkeit, die in der Regel zur Wiederwahl sich stellt, antritt, dass die dann schon mal 5% dafür kriegt, weil den kennen wir. So, die kennen wir beide nicht. Für Herrn Wüst hat das einen Nachteil, man kennt ihn kaum. Einen Vorteil, er ist nur politisch und nicht persönlich verantwortlich für das, was Armin Laschet, was diese Landesregierung über weite Strecken getan und gelassen hat. Bei Herrn Kutschaty, ich habe das gestern nachgelesen, Frau Böselager, weil nicht nur, dass er jetzt an den bundesunbekannten Jugendfestspielen teilnimmt in dieser Wahl, sondern auch diese 7 Jahre Justizminister, also wie hieß es in der Werbung, Tampax Tage spürt man nicht. Der ist so durchgegangen. Also der war da nicht, dann hat sich über den Innenminister der SPD, Herrn Jäger, gestritten oder solche. Aber sehr unauffällig. Sprich, dieser Effekt, wird der Teufel auf den größten Haufen und so weiter, Fragezeichen. Dann ist diese Wahl natürlich komplett überschattet von dem, was uns alle tief beschäftigt, erschüttert, verängstigt. Man merkt der Kampagne an, dass sie, glaube ich, überlegt und fertig war, bevor das passiert ist, der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine. Ein bisschen, glaube ich, Gott sei Dank, wenn man jetzt einen Landtagswahlkampf auf dieses Thema runterbrechen wollte, gute Laune in Derendorf, Rheinmetall unterstützt, Strack-Zimmermann, möchte ich auch alles auf Plakaten nicht sehen. Also ich würde mir gar keine Prognose zutrauen.
Ich habe ja dann auf dem Weg hier nach Düsseldorf, als ich auch viel gelesen habe, gedacht, ach verdammt, wir hätten eigentlich Friedrich Küppersbusch und auch alle unsere anderen Gäste bitten müssen, dass sie nochmal ein paar Kinderfotos mitbringen, damit wir uns hier richtig einstellen würden. Weil ich habe gelernt, das ist jetzt gerade so das neue heiße Ding in diesem Wahlkampf.
Das ist sicherlich ungewöhnlich, dass beide großen oder in den Umfragen größeren Parteien sowohl einen Wahlkampfspot mit Themen in weichgespülter Form, die ähneln einander auch durchaus sehr, veröffentlicht haben, als auch einen Personality-Spot. Und das unterstreicht im Grunde, dass die Kandidaten auch wissen, uns kennt hier kein Schwein, wir müssen jetzt uns besonders als Persönlichkeit nach vorne stellen.
Ja, es gibt keine Rede von Hendrik Wüst, in der nicht seine Tochter Pippa vorkommt. Ganz NRW weiß jetzt, Pippa zahnt. Oh. Und da musste Thomas Kutschaty natürlich nachlegen. Und jetzt gibt es eine WDR-Sendung, wo man ihn beim Pfannkuchen backen mit seiner Tochter sieht.
Aber wir sind ja hier natürlich seriöser Journalismus, deswegen, nein, ganz ernst gemeint so, die Frage. Vielleicht haben Sie auch eine Antwort darauf, aber dann geht sie erstmal an Felicitas Böselager. Es muss ja doch sowas geben wie Themen, oder gibt es die nicht?
Doch, es gibt schon Themen und die haben sich auch in den letzten 2 Wochen ein bisschen durchgesetzt. Also das Thema, das haben Sie ja gerade auch schon gesagt, was den Wahlkampf wirklich überschattet, ist der Krieg in der Ukraine. Und damit einhergehend die Frage nach Energiesicherheit in einem Bundesland mit einer so energieintensiven Industrie ist das einfach das Top-Thema schlechthin. Und die Inflation spielt auch im Wahlkampf eine Rolle, die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise auch für Privatpersonen. Und jetzt doch langsam am Ende setzt sich auch die Bildung noch als Thema durch.
Okay.
Wie ist das denn, wenn jetzt, wir haben ja eben schon von den beiden Kandidaten auch gesprochen. Ich habe den Eindruck, dass die beiden auch versuchen, überhaupt keinen Fehler zu machen. Und dann wird immer wieder debattiert, ist das schon jetzt auch schon eine Inszenierung? Macht man eine Inszenierung, weil man sich so auch Angst hat vor Shitstorm und irgendwas? Deswegen hatte ich auch eben nach Ecken und Kanten gefragt. Sie verfolgen die beiden ja die ganze Zeit im Wahlkampf. Wie sehen Sie das? Ist das auch was, kriegen wir auch was Echtes zu sehen, oder?
Also Henrik Wüst ist wirklich sehr konzentriert immer, wenn ich ihn sehe, und immer unter einer gewissen Spannung, jedenfalls solange die Kameras an sind. Und es gibt auch niemanden im Team um Henrik Wüst, der die Bilder, die von ihm entstehen, so gut im Griff hat wie er selbst. Also er hat jedes kleine Detail, wenn die Kamera da ist, sieht er, ist da ein Kaffeebecher, der nicht hin muss und so. Also da kann man schon denken, dass es eine gewisse Inszenierung ist. Bei Thomas Kutschaty, der ist nicht so ganz auf diese Bilder getrimmt, aber auch er ist sehr konzentriert. Ich glaube aber auch, dass das eine Folge ist von dem Vorgänger von Henrik Wüst, von Armin Laschet, dem ja irgendwann im vergangenen Sommer die eigene Wirkung ganz entglitten ist während der Flut, also die öffentliche Wirkung. Und jetzt sehen wir, glaube ich, mit Henrik Wüst das andere Extrem. Jemand, wo man sich fragt, wer ist das eigentlich? Dieser Mann, der immer so nett lächelt.
Ich habe noch eine seriöse Frage an Friedrich Küppersbusch. Wir haben jetzt über die beiden großen Parteien geredet. Immerhin kann man in Nordrhein-Westfalen noch von zwei einigermaßen großen Parteien reden. Also da ist auch klar, das zwei ist jetzt nicht. Ja, ich habe das Wort jetzt vermieden, Volkspartei. Weiß ich nicht, das wäre wahrscheinlich ein politikwissenschaftliches Seminar. Aber es gibt ja noch andere, und es gibt natürlich vor allem eine Partei, bei der man so den Eindruck hat, am Ende werden die auch entscheiden und nicht unbedingt die Wählerinnen und Wähler in Nordrhein-Westfalen, in welche Richtung es weitergeht. Sie können die Lücke füllen, die Grünen.
Ja, die Analyse oder die Betrachtung der beiden Spitzenkandidaten von CDU und CSU wird eigentlich vollständig durch den Umstand, dass eine Spitzenkandidatin der Grünen, Frau Neubauer, die erkennbar in losgelassenen Momenten ihren bayerischen Akzent nicht unterdrücken kann, hier sehr gut im Rennen liegt. Also wir Älteren, sprich ich alleine im Saal, erinnere mich an Norbert Blüms Spitzenkandidatur, den hatte Helmut Kohl mal verdonnert, für die CDU in Nordrhein-Westfalen anzutreten. Das war eine richtige Idee, christliche Sozialausschüsse, Gewerkschafter, also ein bisschen dem, was auch von Wüst zitiert wurde, so machen wir das in Nordrhein-Westfalen, Mitbestimmung, wir finden zusammen Arbeitgeber, Arbeitnehmer eine Lösung. Idealer Kandidat, bis der den Mund aufgemacht hat. Dann schauten die Leute hilflos zum Dolmetscher und sagten, was will der hier? Und dass das Frau Neubauer gelingt, also zumindest nicht Wählerinnen und Wähler abzuschrecken, sondern zu sagen, okay, ich komme aus Bayern, mich kennt hier auch keiner, aber wenn ihr schon jemanden wählen müsst, den ihr nicht kennt, warum nicht mich? Das unterstreicht eigentlich alles, was Sie bisher gesagt haben.
Wenn Sie schon bei Norbert Blüm sind.
Also ich stelle mir das nicht spaßig vor. Wie gesagt, vieles, was die Regierung gemacht hat, Hambacher Forst, zu sagen, wir fördern noch mehr Braunkohle, dann kann der Belgier seine Atomkraftwerke abschalten. Wir machen ein Polizeigesetz, was ziemlich hart ist, sich von Bayern, Hessen wenig unterscheidet. Wir machen ein Versammlungsgesetz, wo die Karnevalsvereine sagen, ja, dürfen wir jetzt nicht mehr in der Kutte raus. Das gibt Spaß bei Schwarz-Grün, aber erstmal ist es die wahrscheinlichste Lösung. Oder kommt das erst am Ende der Sendung?
Och, wir haben da eine offene Regie. Aber weil Sie gerade schon Norbert Blüm angesprochen haben, dann bringe ich es noch. Ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben von Helmut Kohl über Henrik Wüst oder vielmehr an ihn gerichtet, als sie sich nochmal begegnet sind im Jahr 2005. Bub, du musst mehr essen, hat er ihm gesagt.
Hat er aber nicht gemacht.
Also dazu seinen größten Bekanntensünden gehört, dass er Abendessen mit Jürgen Rüttgers gegen Geld verkauft hat. Scheint die Nachricht angekommen.
Friedrich Küppersbusch, Felicitas Böselager. Viele Themen, die wir jetzt hier auch noch ansprechen werden, sind schon angeklungen. Die Bildungsfrage, die Flut, auch die Energiefrage. Also nicht, dass Sie denken, das kommt hier nicht mehr vor. Aber für diese erste Runde ganz herzlichen Dank.
Es geht um die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Wir haben jetzt viel schon über die Politik, über die Spitzenkandidaten und die verschiedenen Parteien geredet, über die Inszenierungen. Aber wir wollen natürlich auch gerne wissen, was ist das eigentlich für ein Land, in dem jetzt am Sonntag gewählt wird?
Und ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch bei Bindestrichländern, weil man merkt, da ist irgendwas schon zusammengefügt worden, was vielleicht nicht unbedingt zusammengehört. Nordrhein-Westfalen. Aber
Wir haben da auf alle Fälle eine kleine Collage zusammengestellt. Das hat Felicitas Böselager gemacht. Und die hören wir uns jetzt erstmal an, was die Leute hier in Nordrhein-Westfalen über ihr Land sagen.
Sehr viel Vielfalt, also sehr viele Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Grenzregion, sehr zentral gelegen.
Karneval, der Rhein, Stau, schlechtes Bildungssystem.
Hauptsächlich die Vielfalt, teilweise auch die Sturheit, obwohl man das vom Rheinländer nicht vermutet. Aber Rheinländer sind, das habe ich auf dem Dorf erst kennengelernt, doch sturer.
Egal ob von Ostwestfalen oder bis zum Niederrhein, ich bin immer total begeistert, wie unterschiedlich die Menschenschläge sind und die Dialekte und auch die Landschaften.
Ehrliche, bodenständige Menschen.
Auch Bielefeld natürlich.
Stadtleben und Landleben gleichzeitig.
Schalke, Düsseldorf, BVB, der erste FC natürlich.
Es kommt mir immer so vor, als hätte im Rheinland oder in NRW jeder gute Laune.
Gute Laune ist ein gutes Stichwort. Eine unserer beiden Gäste ist Lioba Albus, Kabarettistin und Schauspielerin. Gute Laune ist für Sie natürlich eine Grundvoraussetzung, auch für Ihre Arbeit. Wie ist das, wenn Sie jetzt zum Beispiel, Sie sind ja geborene Sauerländerin, Sie leben seit über 30 Jahren in Dortmund, Sie sind hier viel im Land unterwegs, Sie kennen die verschiedenen Landesteile, die Bindestrichteile und ich meine Nordrhein und Westfalen ist noch nicht alles. Ne? Da ist in der Flagge zumindest auch die Lippische Rose, das Lipper Land gehört auch noch mit dazu. Wenn Sie jetzt da so touren und so weiter und so fort, wie spiegelt sich das jetzt auch, sag mal, die gute Laune, wie spiegelt sich das eigentlich die Mentalität des Landes wider? Was sagen Sie als Kennerin, als Humorkennerin, gute Laune-Kennerin?
Ja, da ich ja tatsächlich aus der Hochburg der guten Laune komme, nämlich aus dem Sauerland, da bin ich sehr sensibel, um gute Laune aufzuspüren. Und was ich wirklich an NRW auch sehr liebe und deswegen toure ich gerne durch NRW und auf NRWs Bühnen, das ist diese Vielfalt, die in dem kleinen Beitrag schon angesprochen wurde. Also es gibt wirklich eigentlich alle Charakterstrukturen und ich finde, ein Bindestrichland ist deswegen so wahnsinnig spannend, weil sich eben die unterschiedlichen Charaktere ja doch zusammenfinden müssen. Und da sind wir, die so im Spaßvogelbereich unterwegs sind, natürlich auch immer neugierig darauf, welche Themen triggern welchen Charakter so an. Und ja, da gibt es eben Landstriche, da muss man ahnen, wahrscheinlich haben die sich heute Abend amüsiert. Sie würden es aber freiwillig nicht zeigen. Und dann gibt es eben Landstriche, die von sich aus schon mit so viel Fröhlichkeit angereist sind, dass man als Kabarettistin optimal einfach nur nicht stören darf. Und das mag ich sehr, das ist für mich immer wieder eine Herausforderung. Und ich gehe ja auch nie auf die Bühne mit der Idee, heute Abend muss es so und so laufen. Ich erlaube mir auch zu improvisieren oder Nummern auszutauschen, weil ich merke, dieses Publikum möchte gerne noch ein bisschen massiert werden, bevor es dann tatsächlich auch lachen möchte. Oder umgekehrt, ich fahre es mal ein bisschen runter. Und das finde ich besonders spannend, diese Artenvielfalt, ja.
Aber die Artenvielfalt, Sie haben ja jetzt, also ich tippe mal, das eine Mal war das Rheinland, der ist im ersten Landesteil, den Sie genannt haben, vielleicht Westfalen. Aber wir haben natürlich auch noch zum Beispiel das Ruhrgebiet, in dem Sie leben. Wie ist es da?
Ja, also um das Ruhrgebietspublikum zu erobern, also ich finde, das Ruhrgebietspublikum ist eine sperrige Geliebte. Da muss man sich schon ein bisschen ins Zeug legen und muss ein bisschen werben und das dauert eine Weile, bis sie einen mögen. Aber wenn wir Künstler im Ruhrgebiet beliebt sind, dann ist das eine sehr treue Angelegenheit. Also das dauert ein bisschen, bis man miteinander warm wird und dann ist es aber auch eine richtig klasse Geschichte. Und jetzt zum Beispiel in der Pandemiezeit hat mir gerade das Ruhrgebietspublikum in schwierigen Zeiten wahnsinnig die Stange gehalten und das habe ich total zu schätzen gewusst.
Tja, da frage ich mich ja, wie das wohl mit den Menschen aus dem Münsterland ist. Und da begrüße ich an dieser Stelle jemanden von dort, nämlich Norbert Kersting, Politikwissenschaftler an der Universität in Münster. Schönen guten Abend.
Ja, jetzt an der Universität. Ja, jetzt an der Universität Münster, aber auch bekennender Sauerländer. Die Klischees sind Natürlich auf der einen Seite richtig. Westfalen, insbesondere der ländliche Raum, gilt häufig als die Person, als die Bevölkerung, als sentimentale Eichen. Es gibt zwar kein Motto für die verschiedenen Regionen im Bundesland, aber es gibt unterschiedliche Charakteristika. Und beim Rheinland haben wir natürlich das Kütt wie es Kütt und es ist schon immer gut gegangen, also diese Klischees. Aber man sieht auf der einen Seite, dass viele dieser Klischees völlig erodieren. Es ist so, dass in einer Stadt wie Münster mittlerweile nicht nur Alteingesessene leben, sondern die Mehrzahl kommt aus anderen Regionen, im Ruhrgebiet sowieso viel stärker divers und im Rheinland auch. Trotzdem sieht man beim Wahlverhalten oder sah man zumindest bis in die letzten Jahre eine sehr starke alte Milieuwirkung noch. Das heißt, im Ruhrgebiet dann immer sehr stark bis in die 90er Jahre hinein eine sehr starke Bindung an den Fußballverein auf der einen Seite, aber dann auch an die Gewerkschaft und an die SPD. Und wir haben im ländlichen Regionen Westfalens haben wir diese starke Bindung ans katholische, bäuerliche Milieu und eine CDU-Bindung. Manchmal mit Hochburgen im Sauerland mit 70-80%. Das bröckelt langsam ab und wir sehen viel mehr kleinere Parteien jetzt auf kommunaler Ebene, die sich entwickeln. Und wir sehen so eine Loslösung der Parteibindung, die ganz deutlich wird.
Mhm. Was heißt das dann für die Politik? Also früher, wie gesagt, Ruhrgebiet, Herzkammer der SPD, was man immer so gesagt hat, ist ja jetzt auch schon so ein abgeschmacktes Klischee, fast Münsterland jetzt eher oder Sauerland, konservativ, eher CDU, wo man da gedacht hat, na, die liegen so weit auseinander, die wollen auch nicht zusammenarbeiten. Ist das jetzt anders?
Das ist das Faszinierende. Wenn wir jetzt zum Beispiel überlegen, bei dieser Wahl wäre ja auch theoretisch die Möglichkeit einer großen Koalition da. Das ist in Nordrhein-Westfalen so gut wie unmöglich. Und das hat was mit der Geschichte des Landes zu tun und dieser unterschiedlichen Entwicklung der Landesteile auch und der unterschiedlichen Entwicklung der Parteien. Hier sind die Lager noch viel stärker ausgeprägt als in anderen Bundesländern. Die sind viel weiter voneinander entfernt inhaltlich, auch wenn sie von oben betrachtet sehr immer näher zusammenrücken und sich um die Mitte streiten, sehen wir eigentlich die Parteien doch auf der anderen Seite noch weiter auseinander als in anderen Bundesländern.
Okay, also ich will jetzt ja nicht wieder mit meinem Bindestrich kommen. Klingt jetzt eher wie ein Trennstrich mitunter. Gibt es denn sowas? An Sie beide die Frage, Frau Albus, vielleicht an Sie zuerst, dann doch sowas wie eine gemeinsame NRW-Identität? Also das Bundesland hat ja erst auch vor kurzem den, jetzt zähle ich richtig, 70. Geburtstag gefeiert. Ist dann da irgendwie auch was gewachsen oder ist das halt die Addition der Teile?
Also ich sehe das Gemeinsame darin, dass wir sowieso in einer Gesellschaft sind, und damit meine ich nicht nur NRW, wo Andersartigkeit immer mehr eingebunden werden muss. Und ich finde, dass das in vielen Teilen NRWs fantastisch gelingt. Also wir sind da so ein bisschen Vorreiter. Das finde ich sehr bemerkenswert.
Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, das gelingt da? Was wird da eingebunden?
Wir hatten von jeher schon viel Fremdzuwanderung. Und das musste ja irgendwie in die Gesellschaft eingepflegt werden. Das ist es aber teilweise auch. Es ist nicht überall so geglückt. Aber Fremdheit ist für uns schon viel früher ein vertrautes Phänomen gewesen. Und deswegen denke ich, dass man sich da ein bisschen von NRW und von der Bevölkerung was abgucken könnte, dass man da von profitieren kann, von Kultur und Vielfalt und so weiter, und da was richtig Gutes draus machen kann.
Also ein Land, was eigentlich immer in Bewegung ist, durch den verschiedenen Zuzug im Grunde genommen. Auch fangen wir bei, weiß ich, Leuten an, die aus Polen gekommen sind, in einem Berg, dann als Bergarbeiter in den Gruben gearbeitet haben, Gastarbeiter, wie auch immer.
Genau. Und da finde ich, ja, guckt mal alle schön nach NRW, weil wir haben hier schon sehr viel diesbezüglich auf die Beine stellen können.
Herr Kerstin?
Das ist richtig. Also gerade das Ruhrgebiet ist dadurch gekennzeichnet, das Rheinland auch, die größeren Städte. Aber interessanterweise, wie gesagt, das Sauerland, die ländlichen Regionen haben sehr stark aufgeholt. Es ist nicht mehr so, dass wie früher dann die dörflichen Strukturen für die Jugend eigentlich nur den Fußballverein und die Freiwillige Feuerwehr anbieten, sondern mittlerweile gibt es in den ländlichen Regionen auch jede Menge mehr Freizeitangebote und es wird dort durchaus attraktiver, auch da zu leben.
Darf ich Sie mal fragen, welche Klischees nerven Sie am meisten, die Sie immer so wieder so kriegen? Ich hätte bestimmt einige auf dem Zettel hier, aber ich habe gedacht, bevor ich hier was sage, frage ich mal.
Klischees bezüglich NRW?
Genau.
Ja, also was mich wahnsinnig nervt, das ist, dass NRW immer wieder so eine Schwerfälligkeit insgesamt unterstellt wird. Klar, das hat natürlich auch was mit den politischen Gegebenheiten zu tun, dass die beiden sogenannten Volksparteien so stark sind bei uns, klar. Aber das ist so ein Klischee, was mich total nervt und dass eben diese Klischees den einzelnen Regionen zugeordnet manchmal bis zum Gehtnichtmehr auch geritten werden.
Herr Kersting?
Also bei den Klischees ist es so, dass wir, wie gesagt, ich glaube, das liegt vielleicht auch an der Mentalität, sowohl vor den Rheinländern als auch bei den Westfalen, auf die Klischees und auf die Kritik von außen nicht so viel Rücksicht nehmen, sondern durchaus weiter selbstbewusst auch die entsprechenden Klischees dann vielleicht dann doch wieder bedienen. Also die Halsstarrigkeit sowohl im Rheinland als auch in Westfalen, da unterscheiden wir uns nicht so besonders von den Hessen oder von anderen Regionen. Und das Problem ist vielleicht, dass man es nicht geschafft hat, so eine stärkere gemeinsame Kultur auf die Beine zu stellen. Die Hessen, die auch aus unterschiedlichen Regionen bestehen, haben da viel mehr über gemeinsame kulturelle Events das stärker in den Vordergrund gerückt. Nordrhein-Westfalen hat ein Charakteristikum, was sich deutlich unterscheidet von den anderen. Wir haben mit Abstand nicht nur die meiste Bevölkerung, sondern wir haben die meisten Großstädte. Also wir sind viel urbaner in der Regel noch. Wir haben viel mehr Mittel- und Kleinstädte noch, große Mittel- und Kleinstädte. Das ist deutlich anders in Hessen oder in Niedersachsen, in anderen Regionen. Und es ist noch mal deutlich anders als in Bayern, wo wir eine Vielzahl von ganz vielen kleinen Kommunen haben. Das ist sehr deutlich nochmal und das entwickelt natürlich eine besondere politische Kultur.
Schönen guten Abend, Düsseldorf. Und einen schönen guten Tag in die ganze Republik. Wenn Sie uns jetzt im Radio hören, dann ist schon Freitagmittag. Sonntag ist die Wahl, also bitte nicht einfach nach Mallorca fahren, falls Sie noch nicht gewählt haben. Und nach Mallorca fliegen eh nicht so eine gute Idee.
Gut 5 Wochen vor der Landtagswahl bebte bei der NRW-CDU kurz die Erde. NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser trat zurück, nachdem der politische Druck in der sogenannten Mallorca-Affäre zu groß geworden war. Heinen-Esser war während der verheerenden Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Sommer zurück nach Mallorca geflogen und hatte im Flutuntersuchungsausschuss, vorsichtig gesagt, keine vollständigen Angaben zu diesem Aufenthalt gemacht. Wer erwartet hatte, dass mit dem Rücktritt die Mallorca-Affäre abgeräumt war, hatte sich getäuscht. Es war nur der Startschuss für das, was im Nachhinein von vielen als Schlammschlacht bezeichnet wurde. So schickte die SPD einen Katalog mit 13 Fragen an die Staatskanzlei. Eine der Fragen: Wann hat Ministerpräsident Hendrik Wüst erfahren, dass Heinen-Esser auf Mallorca den Geburtstag ihres Mannes gefeiert hat? Am Abend, bevor der Chef der Staatskanzlei zu diesen Fragen im Untersuchungsausschuss Stellung nehmen will, veröffentlichte der Kölner Stadtanzeiger den nächsten Aufreger, die sogenannte Ausspäh-Affäre. Ein SPD-Mitarbeiter hat Ursula Heinen-Essers 16-jähriger Tochter eine Kontaktanfrage bei Instagram gestellt, wohl um mehr über den Mallorca-Aufenthalt der Mutter zu erfahren. Der nächste Fragenkatalog kam dann von der CDU. Es ging um Russland-Verbindungen der SPD. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Bodo Löttgen wollte unter anderem wissen, ob SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty sich mit Sputnik V hat impfen lassen.
Felicitas Böselager hat das für uns nochmal zusammengefasst, was da in NRW in diesem Wahlkampf alles passiert ist. Und das ist jetzt auch schon die Frage, die ich richten möchte. Und ich freue mich, dass jetzt wieder Friedrich Küppersbusch hier bei uns auf der Bühne ist. Weiterhin auch Norbert Kersting, der Politikwissenschaftler aus Münster. Ist das Schlammschlacht? Wie viel Schlammschlacht liegt in diesem Wahlkampf?
Ja, jedenfalls Riesenwortspiel. Also lass uns mal über die Menschen im Ahrtal reden. Ne? Das ist jetzt politisch so überlagert. Am Ende, also man hat geguckt, glaube ich, auf den Untersuchungsausschuss in Rheinland-Pfalz und gedacht, guck mal, da kann man doch der Dreier eins auswischen. Und ja, dann wollen wir bei den NRW auch eins haben. Und dann hat man gesagt, na gut, wenn die Heinen-Esser fällt, fällt die Spiegel auch. Das ist so Horse Race. Ding. Ich weiß nicht, ob das irgendwas für die Menschen, die Betroffenen im Ahrtal oder in den Flutkatastrophengebieten wirklich bringt. Dass man erwarten kann, als zuständige Ministerin lässt man alles stehen und fallen und kümmert sich, ja, das kann ich verstehen, aber so Weiterungen bis hin dann, wer hat auf Mallorca an der Geburtstagsparty teilgenommen, mich interessiert es nicht.
Herr Kersting, Sie beobachten ja diesen Wahlkampf, Sie beobachten eben auch die Inhalte dieses Wahlkampfes. Die Vermutung von Friedrich Küppersbusch oder diese Frage, die er gestellt hat, bringt das den Leuten was? Haben Sie da eigentlich dazu Erkenntnisse?
Also es war wahrscheinlich für Parteistrategen und Wahlkampfstrategen nochmal eine sehr interessante Entwicklung, weil wir hatten auf der einen Seite, hatte man das Gefühl, natürlich genau auf den Punkt, zum Zeitpunkt geplante Kampagne von der einen Seite in Bezug auf die CDU-Ministerin und dann zeitgleich dann quergeschossen, das nennt man Agenda Cutting, also das eine ist Agenda Setting, das andere ist Agenda Cutting, damit dann die Kampagne gegen die Bundesministerin. Das Thema war schon eine Schlammschlacht. In Wahlkämpfen sieht man zunehmend Negative Campaigning, insbesondere also Negativwahlkampf. Und wir haben hier in einem Wahlkampf, der nicht geprägt ist durch klassische Landesthemen, weil das wären Bildung und das wären zum Beispiel innere Sicherheit, das sind die klassischen Landesthemen, aber dann auch andere Themen, die im Land wichtig sind, wo die Länder eine ganz wichtige Rolle spielen und insbesondere die Kommunen, haben wir keine richtigen Themen. Die Themen, die aus die Ukraine, die den Ukraine-Krieg betreffen, die dann runtergebrochen werden können aufs Land, das spielt auch, also da insbesondere das Umweltthema und das Energiethema. Aber ansonsten sehr starke Personalisierung, sehr viel Negativ-Campaigning auf Personen bezogen.
Aber hat es auch damit was zu tun, dass die Themen, die natürlich eigentlich auch eine Rolle spielen, also wenn man sich inhaltlich mit den Wahlkampfthemen auseinandersetzt, Energiewende, Sie haben die innere Sicherheit angesprochen, die Flut natürlich, das sind natürlich auch komplexe Sachen. Will man auch davon sich so ein bisschen frei machen oder so ein bisschen so zur Seite schieben, weil eine Schlammschlacht kann man leichter schlagen.
Personalisierung im Wahlkampf ist wichtig, aber Inhalte sind für die Wähler auch wichtig. Und wir hätten uns sehr gut viel intensiver auch rückblickend nochmal mit der Bildungspolitik beschäftigen können. Wir hätten uns mit Katastrophenschutz beschäftigen können. Wir hätten uns anschauen können, wie ist auf Landesebene, da sieht man mal, wie wichtig Länder auch sind, wie ist denn überhaupt mit Corona und Covid umgegangen worden. Und das ist nicht passiert. Stattdessen schaut man dann auf die großen Themen, schwere Waffenlieferung, da ist Nordrhein-Westfalen nicht für zuständig. Die Länder und die Kommunen als Teil der Länder sind für 90% oder fast 90% aller Aufgaben zuständig, weil sie sie umsetzen. Und wir sehen in vielen Bereichen, wie wichtig das ist. Und trotzdem konzentriert man sich bei diesem Wahlkampf um so Themen, wo gerade die Länder ganz wenig mit zu tun haben.
Eigentlich schon erschreckend, oder, Friedrich Küppersbusch? Ich meine, wir haben immer dieses Stichwort kleine Bundesrepublik, ne? Wenn man sich vorstellt, dass dann ein Wahlkampf so unterkomplex ist, weil es ja eigentlich genug Themen geben müsste.
Ja, die Wahlforscher sagen ja, die Wahl wird in der Zukunft gewonnen. Es gewinnt derjenige, der Verheißungen macht, der sagt, so und so will ich das machen. Vielleicht auch völlig seriöse Verheißungen. Unter dieser Legislatur hätte man zu jeder Zeit den Personenschutz der Schulministerin verdoppeln müssen. Also gerade unter Corona, da waren alle unzufrieden. Also die einen, weil sie plötzlich nicht mehr arbeiten gehen konnten, weil das Geld alle war, weil sie zu Hause auf die Kinder aufpassen mussten, die nicht in die Schule durften. Die anderen sagten ja, wieso muss mein Kind jetzt in die Schule und sich da anstecken? Wo sind die Klimatisierungsgeräte, wo sind die Vorkehrungen? Mal davon ab, dass niemand zu beneiden ist, der politisches Management unter Corona zu machen hatte. Also da war eine sehr große Unzufriedenheit. Das ganze Thema, also das Stichwort mit C, kommt in diesem Wahlkampf nicht vor.
NRW war ja eigentlich nie, also oder anders gesagt, NRW war sehr lange SPD-Land. Johannes Rau, dann gab es danach noch zwei andere, deren Namen nicht mehr so präsent sind. Ich bleibe mal bei Johannes Rau. Und seitdem ist ja eigentlich, also seit 2005, ständig Wechsel. Ist das der neue NRW-Modus? Also auch vielleicht, weil Politik, weil Unzufriedenheiten so groß sind, dass man sagt, okay, nach 5 Jahren probieren wir es mal wieder mit den anderen.
Also es war Jürgen, also der erste Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, das ist eine geile Quizfrage, wollen Sie Günther Jauch anrufen? Zentrumspartei, Rudolf Amelungsen, das Nerdwissen für ganz späte Partystunden. Also das Land ist durchaus auch lange christdemokratisch in seinen Anfängen regiert worden, dann kam Jürgen Rüttgers und ich picke das raus als Beispiel, weil er sagte, alles neu macht der Jürgen, wir machen jetzt G8. Und hat es über dieses 18-Millionen-Land geworfen.
Die gymnasiale Verkürzung, die Verkürzung auf 12 Jahre.
Genau. Ja. Zu der Zeit ging, mein Sohn ist gerade noch bei G9 durchgekommen, meine Tochter wurde dann zur G8 erklärt an Schulen. Und das war ganz prototypisch. wo ich morgens aus dem Ökomarkt die teuren Dinkelschnittchen geschmiert habe und die Lehrer um 13 Uhr sagten, ja, wir haben jetzt G8, ihr müsst nachmittags wiederkommen, wir haben aber gar keine Kantine, also ihr habt die Erlaubnis, über die Straße zu McDonald's zu gehen. Wo ich auch gesagt habe, ja, und ich gehe irgendwie im Ökomarkt einkaufen fürs dreifache Geld. Ne? Also das war großer Blödsinn und kaum war die Regierung Rüttgers weg, kam die nächste, das war Rot-Grün, und die haben dann gesagt, wir machen jetzt Schulfrieden, was eigentlich hieß, jede Schuldirektorin kann entscheiden, machen wir jetzt G9, G8 oder was machen wir jetzt. Und das ist ein Beispiel dafür, dass in den beiden Kernbereichen, wo man überhaupt noch Landtagswahlkämpfe innerlich führen könnte, das ist Schulpolitik und innere Sicherheit, weil die Länder da Zuständigkeiten haben, die direkt bei den Menschen ankommen, eigentlich die Politik es aufgegeben hat. Nicht zum Wohl der Bildungslandschaft, auf gar keinen Fall.
Herr Kersting, Sie beschäftigen sich ja als Politikwissenschaftler immer wieder damit, auch jetzt, sagen wir mal, wir haben ja schon darüber gesprochen, jetzt auch über den Wechsel, auch die Unzufriedenheit, ne? Dann immer eine Legislaturperiode und dann weg und dann jemand, dann kommt quasi dann ein neuer Chef oder eine neue Chefin dahin. Ist das, womit hat das zu tun jetzt in Nordrhein-Westfalen?
Nordrhein-Westfalen ist seit zwei Jahrzehnten, kann man fast sagen, ein Swing State, wird man in England, im US-Kontext sagen. Also wir haben Swing Cities, wo Städte wechseln, wo der Bürgermeister von Schwarz nach Rot wechselt oder in andere Richtung. Aber wir haben Nordrhein-Westfalen auch als Swing State, als Land, was unterschiedlich regiert wird. Und das hat natürlich sehr viel mit diesem Auflösung der Milieu, Veränderung des Wahlverhaltens zu tun. Und dadurch, dass es dann am Ende dann doch relativ knapp wird. Und das Interessante ist, wenn wir uns die Themen anschauen, im Bildungsbereich, im Gegensatz zur letzten Wahl, sehen wir, dass diese großen Themen wie G8, G9 nicht mehr ziehen. Das zweite große Thema war damals Inklusion bei der letzten Wahl. Auch das ist kein Thema. Andere Themen, die interessanterweise auf den Tisch kommen, wie zum Beispiel das Thema Solar, Photovoltaikdächer oder das zweite Thema Windkraftanlagen, zeigen unsere Umfragen jetzt ganz aktuell. Wir machen den Wahlkompass, das ist so eine Online-Wahlhilfe, nochmal jedem, kann ich nur jedem empfehlen, also wie ein Wahlomat, aber viel besser. Und da haben wir auch die Möglichkeit, Daten, und wir bekommen Datenspenden, und wir sehen, dass die Wähler, das zeigt sich sehr deutlich, viel weiter sind als ihre Parteien. Auch CDU und FDP-Wähler sind deutlich stärker noch für Photovoltaikdächer und deutlich stärker für mehr Windkraft. Und das drängt natürlich, das sieht man jetzt auch bei den Parteien, dass sie zunehmend sich diesen Themen auch annähern und merken, sie müssen das auch aufgreifen, sonst geht der Zug an ihnen vorbei und die Parteien werden zu, wie ein Kollege sagt, leeren Bahnhöfen.
Also schauen Sie auf den Wahlkompass und hören Sie einfach noch ein bisschen weiter zu. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank an Norbert Kersting und an Friedrich Küppersbusch.
Gerne.
Wir sind im Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation in Düsseldorf. Wir haben hier unsere Sondersendung NRW vor der Wahl. Wir zeichnen die jetzt heute Abend hier auf. Morgen, was natürlich für Sie, wenn Sie vorm Radio sitzen, heute ist, wird die ausgestrahlt zwischen 12 und 14 Uhr. Wir haben jetzt ein Thema natürlich auch bei der Schlammschlacht. Das fußt ja auf der Flut der Hochwasserkatastrophe, was letztes Jahr hier Mitte Juli in Nordrhein-Westfalen und auch in Rheinland-Pfalz natürlich passiert ist. Sie erinnern sich bestimmt auch an die Bilder, an die Abbruchkante in Erftstadt, an die Region um Hagen herum, wo kleinere Flüsse so über die Ufer getreten sind. Das hätte man sich nie vorstellen können. Alles, was auch zwischen Köln und Aachen gelegen hat, ist ja auch sehr betroffen worden davon. Und jetzt ist die Aufarbeitung zum einen im Untersuchungsausschuss, aber natürlich ist die Fehler, die begangen worden sind, Krisenmanagement, Stichwort, Frau Böselager, was ist da eigentlich so schiefgelaufen, dass so viel Unheil passieren konnte?
Das Schlimmste ist, dass man die Frage noch nicht richtig beantworten kann. Also immer noch nicht ist wirklich beantwortet worden, wie es geschehen konnte, dass in Nordrhein-Westfalen 49 Menschen gestorben sind und insgesamt 180 Menschen, mit denen die in Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen sind. Und klar ist, dass die Meldeketten nicht funktioniert haben, dass Meldungen an diejenigen, die hätten warnen und retten sollten, nicht weitergegeben worden sind an verschiedenen Stellen. Das ist sowohl in Rheinland-Pfalz auch als in NRW passiert, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil die Behörden ganz unterschiedlich organisiert sind. Und da geht es jetzt darum zu gucken, wie man das in Zukunft anders regelt. Und da sind jetzt auch erste Schritte gegangen. Aber so ein richtig neues Konzept gibt es noch nicht, weil das einfach auch lange dauert, solche neuen Strukturen dann zu implementieren.
Das ist ein Thema, das auf jeden Fall das Land, die Menschen im Land sehr beschäftigt hat. Lioba Albus ist jetzt wieder bei uns auf der Bühne, die Kabarettistin. Etwas, was Sie selbst erlebt haben, wie erinnern Sie diese Tage, diese Fluttage und wie erinnern Sie auch die Zeit danach? Sie kommen ja rum im Land.
Ja, also ich selber war jetzt nicht unmittelbar betroffen, weil Dortmund hat es nicht ganz so heftig abgekriegt, Teile von Dortmund schon. Aber ich habe halt mitgekriegt, dass Hagen, Hohen Limburg, Altenahr, dass es da richtig zur Sache gegangen ist. Und ich habe mich dann aber so ein bisschen gewundert, dass in der dann folgenden Berichterstattung der Fokus doch immer sehr viel mehr auf dem Ahrtal lag. Und ich will damit gar nicht in Abrede stellen, dass es für alle grauenhaft war. Und wir sind nach wie vor natürlich noch traumatisiert. Aber ich fand, es wurde sehr wenig berichtet über das, ja, wie die Menschen dann in Hagen und Hohen Limburg und Altenahr versuchen mussten, da irgendwie aus ihrem Schlamm wieder rauszukommen. Das fand ich ein bisschen irritierend. Und eine Erklärung ist möglicherweise, weil das Ahrtal von so atemberaubender Schönheit war und man daran auch vielleicht die Zerstörung besonders drastisch darstellen konnte. Und Hagen und Umgebung ist schon vor sehr vielen Jahren von der Schönheitsgöttin ein bisschen vergessen worden. Sagen wir mal so, also das war schon vorher atemberaubend hässlich und das ist...
Ist jetzt vielleicht eine Chance.
Ja, also man könnte jetzt natürlich zynisch sagen, dann überflutet alles, was hässlich ist. So ist es aber natürlich überhaupt nicht. Und ich habe gespürt, und das hat uns Kabarettisten sowieso in den ganzen letzten 2 Jahren umgetrieben, dass wir als Komiker von Katastrophe zu Katastrophe surfen mussten. Und wir mussten irgendwie gucken, diese tragische Stimmung auch wieder aufzufangen und irgendwie damit umzugehen.
Also kriegt man das hin? Das ist ja wahrscheinlich bei vielen Katastrophen genau die Frage. Ab wann kommt der Punkt, wo man das in ein kabarettistisches Programm überhaupt aufnehmen kann?
Also ich würde nicht gerade diese Themen zum Zentrum meines Humors dann machen. Aber ja, wir müssen natürlich auch in allen Situationen, die politisch oder katastrophal sehr extrem sind, müssen wir auf die Bühne gehen. Der Muskel ist bei uns trainiert, weil wenn ich jetzt gerade eine persönliche Katastrophe erlebe, Trennung, Krankheit, irgendwas Schlimmes, dann muss ich ja auch Nase putzen und rausgehen und sagen, jetzt haben wir aber gute Laune. Und das, ob das jetzt der Ausbruch des Kriegs war oder so, wir müssen irgendwie das surfen und das auffangen. Und da habe ich aber eben auch gemerkt, dass das die Menschen sehr traumatisiert sind. Und ich finde, dass die Politik und der Wahlkampf das total versäumt hat, das jetzt aufzugreifen und zu gucken, was muss umweltmäßig passieren, um in Zukunft solche schlimmen Fluten zu vermeiden. Also wo müssen wir konkret anpacken? Das taucht irgendwie gar nicht mehr auf. Ich höre dann immer nur, ja, wir müssen sicherer Wirtschaftsstandort sein und. Es nützt uns doch alles nichts, wenn uns die Scholle unterm Hintern wegschwimmt.
Haben Sie denn auch ein bisschen daran gedacht, dass die Leute dort, vielleicht denke ich jetzt mal gerade, wir reden ja schon über die Region um Hagen, dass die auch so ein bisschen vielleicht alleingelassen worden sind, also diejenigen, die auch betroffen waren, und da hat sich da so ein bisschen auf der anderen Seite diese Mentalität vom vielleicht auch Ruhrgebiet wieder durchgesetzt und man hilft sich irgendwie man hilft sich untereinander?
Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen, ja, dass da sehr, sehr viel sofort angepackt wurde. Also wir Ruhris, wir sind einfach grundsätzlich so richtige Stehauffrauchen und Männchen und wir ziehen uns an den Haaren selber aus der Kacke wieder raus. Das ist so ein bisschen typisch Ruhrgebiet und das hat man auch in Hagen und Hohen Limburg und bestimmt auch in Altenahr beobachten können. Politisch ist es aber nicht richtig, dass sie es mussten. Das ist eben das, also sich darauf verlassen, ja, das kriegen die Ruhris schon hin, das ist politisch einfach ein unheimlicher Selbstoffenbarungseid. So geht das nicht.
Stichwort politisch und Beobachtung in den Wahlkampf hinein, Felicitas Böselager, würden Sie das bestätigen, dass das eigentlich in diesem Sinne, wie gerade gehört, kein vernünftiges Wahlkampfthema war? War es überhaupt ein Wahlkampfthema?
Es war kein Wahlkampfthema. Also es war der Anlass für Journalisten und Journalistinnen, auch für mich, nochmal hinzugehen in die Gebiete. Das haben auch viele gemacht, aber ein Wahlkampfthema, nein, war es überhaupt nicht, abseits von dem eben besprochenen Mallorca-Gate. Und da hat sich eine Sache gezeigt, die auch wirklich bemerkenswert ist, jedenfalls, dass diese ganzen Themen, die eigentlich im Untersuchungsausschuss erarbeitet wurden, nämlich wann ist welche Meldekette wo gerissen, warum hat Umweltministerium NRW nicht gewarnt, wer wusste wann Bescheid, warum war der einzige Hydrologe im Urlaub. Diese Fragen, die ja sehr wichtige Fragen sind, ließen sich nicht vermitteln, sondern das, was sich vermitteln ließ, war, Ursula Heinen-Esser hat auf Mallorca Geburtstag gefeiert. Das ist das, was übrig geblieben ist von einer Arbeit, die ja eigentlich wichtig ist im Untersuchungsausschuss, damit nämlich sowas nicht wieder passiert. Weil ganz viele Menschen, auch mit denen ich jetzt in den letzten Wochen gesprochen habe, gesagt haben, es sieht ja alles genauso aus wie vorher. Wenn morgen wieder Tiefbernd hier hängen bleibt, dann saufen wir wieder ab. Und das ist das, was ich jetzt in den letzten Wochen ständig gehört habe.
Ist es dann aber auch so, muss man das dann sagen, hat die Politik daraus bisher keine Lehre gezogen? Also Sie haben ja eben schon gesagt, also na, ganz klar ist immer noch nicht, woran es jetzt im Einzelnen gelegen hat, dass das Krisenmanagement eigentlich ein Desaster war.
Das würde ich nicht ganz so streng sagen, dass die Politik keine Lehre daraus gezogen hat. Also es gibt verschiedene Pläne im Katastrophenschutz, wie zum Beispiel Cell Broadcasting eingesetzt werden soll, Sirenen besser eingesetzt werden sollen, wie die Meldeketten jetzt eben anders funktionieren sollen. Das sind aber bislang noch Pläne, das ist noch nicht umgesetzt. Genauso wird jetzt ein neues Hochwasser-Vorhersagesystem ausprobiert an 14 kleineren Flüssen, die auch betroffen waren, zum Beispiel Erft und Sieg. Das ist aber sozusagen noch in der Mache. Dass nichts passiert ist, das würde ich jetzt nicht sagen.
Felicitas Böselager, vielen Dank für diese Informationen, diese Eindrücke über dieses wichtige Thema, das offenbar kein großes Thema in diesem Wahlkampf ist, auf jeden Fall nicht in dem Sinne, wie sich das auch Lioba Albus hier wünscht, die Kabarettistin hier heute bei uns auf der Bühne in Düsseldorf im Zack. Das ist jetzt das Ende der ersten Sendestunde, die Sie hören im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen.
Wir grüßen Sie aus Düsseldorf und eins habe ich schon gelernt.
Es kommt mir immer so vor, als hätte im Rheinland oder in NRW jeder gute Laune.
auf jeden Fall, hier wird gestrahlt auf der Bühne bei Heidrun Wimmersberg, die mit mir
und
hier heute
Corbinian Frenzel
durch den Abend führt. Und Felicitas Böselager, unsere Landeskorrespondentin, die jetzt diese Aussage mal knallhart mit Blick auf ihre täglichen Recherchen auf die Wahrheit überprüfen muss. Ist das so?
Ja, es ist so.
Okay.
Da gibt es nichts anzufügen.
Gut, worüber reden wir denn gleich, Heinrun, dann? Wenn wir darüber jetzt, wenn wir das nicht...
Also Humor haben wir ja schon teilweise auch schon abgehandelt, aber wir haben natürlich auch noch ernste Themen, auch das, was manche Leute auch im Wahlkampf vielleicht bisher vermisst haben. Das Thema Energiewende zum Beispiel, Energiesicherheit, dann natürlich der Strukturwandel, der schon erfolgt ist zum Beispiel im Ruhrgebiet, der Strukturwandel, der noch ansteht im Rheinischen Revier. Dann haben wir natürlich die Infrastruktur, also Stauland Nummer 1 und natürlich auch noch die Bildung. Also viel Material und Inhalt. Wir haben schon öfter darüber geredet, ein großes Thema eigentlich in Nordrhein-Westfalen, auch im Wahlkampf, ist natürlich die Energiewende, die Energiesicherheit. Und das wollen wir besprechen mit einem Energieexperten, nämlich Manuel Frondl. Und jetzt sage ich einmal den ganzen langen Titel, Professor für Energieökonomik an der Ruhr-Universität Bochum und Leiter Umwelt und Ressourcen am Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Okay. Sonst sage ich lieber nur Energieexperte, das ist kürzer.
Schön, dass Sie da sind.
Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass natürlich das Thema oder sagen wir mal der Angriff Russlands auf die Ukraine vieles natürlich verschoben hat, viele Themen verschoben hat, auch im Wahlkampf. Aber natürlich ist das Thema Energiesicherheit durch den Ukraine-Krieg jetzt natürlich ungeheuer nach oben gegangen, ist natürlich sehr aufgeploppt. Und wenn es dann heißt, der Ukraine-Krieg gefährdet die Energiewende, Bleibt das alles so mit dem Kohleausstieg? Ist das realistisch? Stimmen Sie dem zu, dass er wirklich, der Krieg, die Energiewende auch verschieben kann?
Ja, und zwar zum Positiven. Es wird vieles angestoßen, es wird passiert vieles schneller. Beispielsweise der Ausbau der erneuerbaren Energien soll jetzt noch stärker beschleunigt werden. Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden. Das Thema Wasserstoff, der Heilsbringer, der Energieträger der Zukunft, soll noch schneller kommen. Insofern sehe ich das zunächst mal erstmal sehr positiv, langfristig gesehen. Kurzfristig haben wir natürlich einige Probleme zu meistern, das ist ganz klar.
Welche zum Beispiel?
Ja, also wir müssen uns darauf einstellen, dass möglicherweise im Herbst uns der Gashahn zugedreht wird. Und das ist unsere größte Schwäche, nicht nur hier in NRW als Energiebundesland Nummer 1, nicht nur in Deutschland, das ist ja ein wirklich mindestens europäisches Thema. Denn es gibt viele europäische Länder, die noch stärker als Deutschland von russischem Erdgas abhängig sind, von russischem Öl abhängig sind. Deutschland hat sich zwar enorm abhängig gemacht von russischen Energieimporten in den letzten Jahren, spätestens seit dem Bau von Nord Stream 1 im Jahr 2011. Im Übrigen wollte ich mal dazu sagen, dass ich 2009 zusammen mit meinem Chef, dem Präsidenten vom RWE Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen, einen Artikel geschrieben habe am Tropf Russlands, ein Konzept zur Messung der Energieversorgungssicherheit. Damals haben wir schon zumindest sehr vorsichtig vor dieser Abhängigkeit von Russland gewarnt. Und das war 2009, wie gesagt, also noch vor dem Bau von Nord Stream 1. Und das kam im Zuge eines Projektes, was wir damals für das Bundeswirtschaftsministerium gemacht haben. Das hieß die Energieprognose 2009. Das war so ziemlich das renommierteste Energieprojekt, was wir in Deutschland haben. Und auch da habe ich dieses Konzept vorgestellt und gewarnt vor der mangelnden Diversifizierung der Energieimporte in Deutschland. Und es kamen natürlich die Standardargumente, die jetzt lange Zeit auch noch gekommen sind. Ja, das ist doch eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen Deutschland und Russland. Da wird schon nichts passieren.
Die Energiewende ist ja ein Thema, das fürs ganze Land gilt. Wir merken es in verschiedenen Landtagswahlkämpfen, gerade letzte Woche erst Schleswig-Holstein. Da hatte ich den Eindruck, Energiewende ist da etwas, auf das man sich freut, weil man ordentlich Wind hat in dem Land und auch Windräder und auch wieder mehr bauen will. Bei Nordrhein-Westfalen habe ich immer den Eindruck, Energiewende klingt da eher wie Bedrohung, weil das Land halt sehr klassisch Energie produziert, sehr viel Energie konsumierende Industrie hat. Ist das eher ein Schreckgespenst für Nordrhein-Westfalen, die Energiewende? Ist das eher was, was Sorgen auslöst als Hoffnung?
Nein, ich denke, diese Zeiten sind vorbei, dass die Unternehmen hier in Nordrhein-Westfalen da vor teurer Energie Angst haben. Ich glaube, gerade die großen Energieversorger haben sich längst umgestellt und befürworten stark den Ausbau der erneuerbaren Energien, auch wenn sie natürlich teilweise noch an fossilen Rohstoffen und insbesondere an der Braunkohle festhalten, beziehungsweise auch noch an der Steinkohle. Aber ein Energiesystem ist träge, ein träges System. Das kann man nicht von heute auf morgen vollständig umwandeln. Und deswegen müssen wir den Unternehmen und müssen wir uns selbst zugestehen, dass eben wir Zeit brauchen, um vollständig von fossilen Energierohstoffen wegzukommen.
Aber wenn Sie gerade sagen, ein Energiesystem ist träge, eben haben Sie aber auch gesagt, eventuell müssen wir uns im Herbst irgendwie darauf einstellen, dass wir vielleicht ohne russisches Gas, ohne russisches Öl auskommen. Und das bedeutet natürlich für NRW ja schon, das macht ja schon hier viel aus. Hier gibt es ja viele, wie Corbinian Frenzel eben schon gesagt hat, energieintensive Unternehmen, also Stahl, Zement, Papier, Glas, um nur einige zu nennen. Da heißt es zwar auch, die sollen natürlich auch irgendwann CO2 frei werden, also klimaneutral und am besten auch mit Wasserstoff, aber träge. Das ist ja nicht von heute auf morgen zu schaffen, oder?
Richtig, das ist unsere größte Flanke, wie ich schon gesagt hatte. Wenn der Gashahn zugedreht werden sollte, dann haben wir überall, nicht nur in NRW, überall in Deutschland, aber auch überall in Europa, haben wir ein großes Problem. Und deswegen müssen wir uns so schnell wie möglich wappnen dagegen, indem ich denke, die Versicherungslösung, die gerade angestrebt wird von unserem Bundeswirtschaftsminister, nämlich so schnell wie möglich LNG-Hubs, also
Flüssiggas-Hubs
an der Küste in Wilhelmshaven zu installieren. Das ist die absolut kurzfristig notwendige Variante, nachdem man eben nicht vor 10 Jahren auf mich gehört hat.
Als Cassandra.
Ich wäre froh gewesen, wenn diese Warnungen nicht relevant gewesen wären. Also ich bedauere sehr, was passiert ist, und ich bin sehr geschockt darüber, dass das passiert ist, was jetzt in Ukraine passiert ist, und dass wir in diese Situation gekommen sind. Aber wir müssen tatsächlich kurzfristig Lösungen uns einfallen lassen, wie wir mögliche Erdgasausfälle kompensieren können. Und eine mögliche kurzfristige Lösung wäre auch, wieder verstärkt auf Kohle zu setzen, wie das der Markt bereits bei den hohen Preisen tut.
Es gibt ja so Fragen im Wahlkampf, jetzt ganz konkreter Art. Zum Beispiel, wann ist der Kohleausstieg möglich? Und ein anderes interessantes Stichwort, was ich gelesen habe, was sonst immer nur im fernen, bösen Amerika war, Fracking. Aber fangen wir mal mit dem Kohleausstieg an. 2030, 2038, der ursprüngliche Kompromiss. Was halten Sie da für realistisch?
Also die Ereignisse der letzten Monate lassen es eher für realistisch erscheinen, dass eben am Kohleausstieg 2038 festgehalten wird. Ein Vorziehen des Kohleausstieges halte ich in der jetzigen Situation für nicht wünschenswert. Man muss aber auch dazu sagen, es ist nicht schlimm, wenn wir jetzt statt Erdgaskraftwerken beispielsweise, weil es wirtschaftlicher ist in der momentanen Situation mit den hohen Erdgaspreisen, mehr Kohlekraftwerke einsetzen und diese Kohlekraftwerke vielleicht auch länger, einige Jahre länger in Betrieb halten, als wir sie ursprünglich nach dem Kohleausstiegsplan eben gemacht hätten oder vorgesehen hätten. Der Grund ist der, dass es gibt einen Emissionshandel in Europa, und der sorgt dafür, dass die Emissionen, die ausgestoßen werden europaweit, nicht ansteigen, wenn wir in Deutschland mehr Emissionen dadurch ausstoßen, dass wir Kohlekraftwerke etwas länger betreiben, als wir es vorgesehen haben nach dem Kohleausstieg. Es gibt eine genau definierte Menge an Emissionszertifikaten, und so nach dieser definierten Menge an Emissionszertifikaten dürfen wir in Europa Emissionen ausstoßen, und mehr wird nicht ausgestoßen. Wenn wir in Deutschland mehr ausstoßen, dann müssen andere Länder und andere Industriesektoren weniger ausstoßen. Das ist, kann man sich vorstellen, wie Parkberechtigung. Es gibt eine gewisse Menge an Parkplätzen, und wenn wir in Deutschland mehr Parkberechtigung beanspruchen, sprich mehr Emissionen ausstoßen, dann haben halt andere Leute weniger Parkberechtigung. Die Zahl der Parkplätze bleibt gleich. Und insofern ist es also für den Klimaschutz nicht schädlich, wenn wir in Deutschland aus Sicherheitsgründen, Energieversorgungssicherheitsgründen mehr ausstoßen und Kohlekraftwerke etwas länger betreiben.
Manuel Frondl, Energieexperte. Zum Thema Energiewende und natürlich auch Energiesicherheit. Und als nächstes geht es dann gleich um den Strukturwandel hier in unserer Sondersendung vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen, die wir im Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation aufzeichnen und dann Freitag von 12 bis 14 Uhr ausstrahlen.
Vielen Dank. Wir gehen jetzt mit den Klischees ein bisschen weiter voran, und ich muss es vielleicht noch mal klar machen. Heidrun Wimmersberg, die hier freundlicherweise heute durch diesen Abend führt, ist Landeskind und ich komme von außen, deswegen bin ich zuständig für die Klischees und freue mich aber, wenn wir vielleicht ein paar dieser Klischees jetzt auch auseinandernehmen können. Aber gerade wenn ich ans Ruhrgebiet denke, oder darf ich Ruhrpott sagen, oder ist das schon falsch? Da kommt dann sofort Zeche, Fußball, Bier, Industrie, Romantik. Aber mittlerweile hat sich das natürlich auch ordentlich musealisiert. Zeche Zollverein der Geiz und mehr. Aber wir wollen da natürlich nicht stehen bleiben. Und ich freue mich, dass Anastasia Sinelli bei uns ist vom Kulturmagazin Stroh. Schönen guten Abend. Hallo. Redakteurin und auch Mitbegründerin dieses Magazins, das entstanden ist in ausgerechneten Corona-Zeiten.
Ja, genau. Also im Oktober 2020, also mitten im Lockdown. Ja.
Und das auch so ein bisschen, deswegen meine Vorrede, so das Ziel hat, erstmal den Menschen hier, aber vielleicht auch der Welt drumherum zu sagen, wir sind so ein bisschen mehr als so schöne Fördertürme und all das, was man so beobachtet.
Mehr als nur Maloche.
Genau. Ja. Nämlich was?
Cool, hip, mindestens genauso hip wie Berlin.
Ja, take that, Berlin.
Ja. und auch eine gute Alternative für junge Menschen einfach.
Mhm. Ja. Okay, machen wir ein bisschen Werbung. Also ja. was ist hier, was vielleicht anderswo ist oder was hier besonders gut ist, was man gar nicht erwarten würde?
Ich glaube, das war auch damals so ein bisschen der Grund, warum wir das Magazin gegründet haben, war, dass uns aufgefallen ist, dass es eine junge Kulturszene gibt im Ruhrgebiet. Und dass sie einfach unterschätzt wird. Wenn man ans Ruhrgebiet denkt, dann denkt man jetzt nicht an Techno-Party oder coole Poetry-Slams. Man denkt an riesige BVB-Tattoos auf Waden von irgendwelchen Männern und an Asche, Kohle, Dunkel. Aber so ist es halt einfach nicht mehr. Also es gibt natürlich alles. Aber wir wollten irgendwie auch den Städten drumherum, also Köln und Düsseldorf zeigen, aber auch den großen Städten München, Hamburg, Berlin. Man kann auch hier bleiben als junge Person und es einfach schön finden. Und hier geht auch wirklich was. Und kommt doch mal vorbei und guckt es euch an.
Was bietet das Ruhrgebiet denn heute für junge Leute, die hip und cool sind?
Ich würde sagen, also kulturell alles. Es gibt sehr viele Clubs, Veranstaltungsformate, die Poetry Slam machen, die aber auch Kneipentouren machen, viel Theater, viel junges Theater auch, zum Beispiel auch im Schauspielhaus Bochum. Genau, ja.
Manuel Frondel ist auch weiterhin bei uns hier auf der Bühne. Wir haben ja gerade schon über diesen großen Energiebereich gesprochen und das Wort der Trägheit fiel. Wenn es ein anderes Wort gibt, das glaube ich alle Menschen in Deutschland mit Nordrhein-Westfalen, insbesondere auch mit dem Ruhrgebiet verbinden, ist es der Begriff Strukturwandel. Ja? Irgendeine Struktur wird immer gewandelt. Ich habe so den Eindruck, das ist so ein Dauerthema auch in Nordrhein-Westfalen, gerade im Ruhrgebiet.
Definitiv. Insbesondere denkt man natürlich da an die deutsche Steinkohleförderung. Und in der Tat ist es einfach so ein sehr klassisches Beispiel, wie lange es gedauert hat, bis die letzte Zeche im Ruhrgebiet geschlossen hat. Die Kohlekrise ist 1958 gewesen und 2018 haben wir die letzte Zeche im Ruhrgebiet geschlossen.
Also ich höre schon ein bisschen raus, Sie haben so den Eindruck, Strukturwandel ist eher so im Schneckentempo hier.
Das ist einfach noch zu schnell ausgedrückt.
Okay, ja, langsam.
Also es nach meinem Dafürhalten und nicht nur nach meinem Dafürhalten, viele Wirtschaftsweise haben das in Sachverständigenratsgutachten mehrfach moniert, dass der Strukturwandel da, besonders was die Steinkohlenförderung anbetrifft, viel, viel zu langsam vorangegangen ist. Und es, ich bin 2005 damit unangenehm aufgefallen, dass ich in einem Institut in Essen als Außenstehender, ich komme aus einem Land mit einem Bindestrich, Baden-Württemberg, kritisiert habe, dass...
Ich hab ja gelernt, es ist nicht schlimm mit dem Bindestrich.
dass es immer noch in Milliarden Euro an Subventionen gibt dafür, dass die heimische Steinkohleförderung am Leben erhalten wird und das, obwohl sie schädlich ist fürs Klima, ist, obwohl sie sehr, sehr teuer ist. Also die Weltmarktpreise für Kohle lagen bei einem Drittel der heimischen Förderkosten. Und es hat viele Jahre gedauert, bis das endlich dann beendet worden ist, obwohl das dann vielfältig eben kritisiert worden ist. Und ja, das war für mich sehr erstaunlich.
Was war der Grund für das Beharrungsvermögen? Ich meine, Natürlich, das Ruhrgebiet hat ja von so einem Mythos auch gelebt.
Der Mythos des Malochers und insbesondere der Arbeiter, der in der Zeche arbeitet, hat diesen Mythos, glaube ich, sehr, sehr stark verkörpert. Das hat dazu geführt, dass die Politik sich da gescheut hat, früher den Geldhahn zuzudrehen. Aber es gab natürlich auch systematische Gründe. Nordrhein-Westfalen hat davon profitiert, dass alle anderen Bundesländer in Deutschland die Steinkohleförderung mit den Steuergeldern mitfinanziert hat und hat eigentlich sehr stark davon profitiert.
Anastasia Sinelli, wie erleben Sie das denn heute? Also auch so von den Rahmenbedingungen, von der politischen Steuerung, haben Sie da das Gefühl, da wird auf jeden Fall schon Richtung Zukunft gestellt. Wir haben über den Kulturbereich gesprochen, Bildung ist ja sicherlich auch nicht unwichtig da, die Universitäten.
Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall Projekte. Also ich wohne in Dortmund zum Beispiel und da wird auch viel verändert. Also wenn man sich jetzt auch zum Beispiel den Hafen anguckt, da wird ja viel gemacht. Oder es wird ein neues Zentrum gebaut für Digitalisierung und Theater. Also da wird auf jeden Fall ja viel in die Zukunft geblickt. Und es wird auch sehr viel in der jungen Szene, also die Kultur auch gefördert. Ich glaube, was da auch so ein bisschen das Problem ist, ist, dass es wie so ein Fleckenteppich ist. Also jede Stadt guckt auf ihre eigene Szene und da sind die Fördermöglichkeiten dann auch ganz anders. Also vielleicht sollte man da auch dann vielleicht mehr in diesem Verbandsgedanken denken von dem Ruhrgebiet.
Wir haben ja über den Strukturwandel gesprochen. Strukturwandel jetzt Ruhrgebiet, der jetzt quasi ja schon längere Zeit, sagen wir mal, hinter uns liegt, aber vielleicht die Ausläufer immer noch zu spüren sind. Aber es gibt ja in Nordrhein-Westfalen ja auch noch einen anderen, vielleicht anstehenden Strukturwandel, nämlich im Rheinischen Revier, wenn wir jetzt den Braunkohletagebau uns anschauen. Soll ja dann mal, habe ich jetzt gelesen, vielleicht schon 2030 zu so einem großen Wasserstoffstandort werden. Sie sind der Energieexperte. Denken Sie, das ist jetzt, hat das Land vielleicht auch daraus gelernt und geht jetzt den Strukturwandel, was das Rheinische Revier betrifft, anders damit um?
Ich denke, dass tatsächlich die Sache diesmal schneller geht, allein deswegen, weil bis 2038 ist es nicht mehr so lange wie die zeitliche Differenz zwischen 1958 und 2018 war. Ich glaube schon, dass man von Seiten der Politik begriffen hat, dass man je mehr Subventionen man gewährt, desto langsamer erfolgt der Strukturwandel. Es wäre schon notwendig gewesen, um nochmal auf das Thema Steinkohle zurückzukommen, den Leuten zu sagen, es gibt auch außerhalb des Zechen des Bergbaus noch Arbeitsplätze und ihr seid jung und es werden Handwerker gesucht überall. Also man hätte da schon viele Möglichkeiten gehabt, mit Abfindungen einen Strukturwandel voranzutreiben.
Ihr seid jung, ist ein gutes Stichwort, weil das ja auch eine Befürchtung ist, Frau Sinelli, die ich so ein bisschen rausgehört habe bei Ihnen. Also wenn man jung ist und erst mal anfängt, alles gut und dann geht man aber vielleicht doch weg, so der Sog von den größeren Zentren, Berlin haben Sie genannt, Hamburg ist wahrscheinlich auch nah genug, aber dann auch weit genug, dass es spannend ist. Ne? Aber Sie bleiben hier.
Hoffentlich.
Das müssen Sie jetzt hier versprechen, zumindest für die nächste Zeit.
Ja, für die nächste Zeit auf jeden Fall.
Ja, aber ist es nach wie vor ein Problem? Also schöner Start hier, aber dann ist es doch irgendwie verlockend.
Voll. Also auch besonders, weil das Ruhrgebiet sehr viele Menschen einfach anzieht, die da auch studieren. Also wir haben ja unglaublich viele Unis, Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen. Und viele Leute kommen dann ins Ruhrgebiet, studieren hier, nehmen dann vielleicht auch gar nicht so wahr. Das versuchen wir auch mit unserem Magazin dann darzustellen, dass es auch junge Kultur gibt und man was erleben kann und es hier auch die Jobs gibt für Kulturschaffende, wenn sie wirklich wollen und wenn die Städte und die Szene da einfach mitmacht, dass man irgendwie noch nicht gehen muss.
Also alle, die uns gerade zugehört haben, denen es zu voll ist, in Berlin, in Hamburg oder in den anderen Zentren, wo sich alle schon türmen und denen sowieso die Miete dazu hoch ist, ist auch ein Vorteil hier, ne?
Dass ja,
die
Mieten sehr, noch günstiger sehr sind. Günstig.
Kommen Sie ins Ruhrgebiet, kommen Sie nach Nordrhein-Westfalen und wer sich informieren möchte, kann auf jeden Fall vorher erstmal ins Kulturmagazin Strobo schauen und Redakteure, Mitbegründerin ist Anastasia Sinelli. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns. Und herzlichen Dank auch an Herrn Frondl. 1992, Saint Mieux, kommen aus den Niederlanden, aus Den Haag. Und wenn es irgendwo noch mehr Stau gibt als in Nordrhein-Westfalen, dann ist es wahrscheinlich da, in der Randstadt. Heidrun, dein Stichwort.
Ja, Stau. Wir stehen im Stau. Autobahn, Stadt, NRW, wie jetzt gerade schon ja angedeutet worden ist, ist in der Bundesrepublik das Stauland Nummer 1. Ja, dann gibt es aber nicht nur die Staus, sondern es gibt die maroden Brücken, Autobahnbrücken. Natürlich bei den Straßen sieht es auch nicht so doll aus. Die jetzige Regierung, Schwarz-Gelb, hat sich ja in Nordrhein-Westfalen vorgenommen, das müssen wir jetzt mal ändern, weil da haben wir auch damit geworben, sie beißen ja sonst mal in den Lenker, wenn das so weitergeht. Herr Kersting, was denken Sie? Ist denn jetzt einiges passiert in den 5 Jahren? Stehen wir immer noch im Stau hier in Nordrhein-Westfalen oder geht es schon ein bisschen voran? Ich meine, klar, man hat hier viele Baustellen, also daran sieht man vielleicht auch schon ein bisschen, was tut sich ja.
Also so richtig viel hat sich in den letzten Jahren nicht getan, muss man sagen. Im Gegenteil, man hat eher das Gefühl, dass ein zweites Problem dazu kommt, dass es bei der Bahn, das merkt man jetzt auch, mangelnde Kapazitäten gibt. Und da ist auf lange Sicht, glaube ich, das sind das dicke Bretter, die man bohren muss, aber wo einige Sachen im Argen liegen und wo man jetzt umdenken sollte. Und da sollte man vielleicht nicht so sehr in Richtung Westen gucken, sondern mehr in Richtung Dänemark oder Schweden. Wenn man sich Großstädte wie Stockholm anschaut, die deutlich entschleunigt sind in Bezug auf Autoverkehr, deutlich mehr Fußgängern und deutlich mehr Fahrradfahrern und anderen Transportmitteln den Vorzug geben, dann sieht man, dass man da keine Befürchtung haben muss, sondern dass das ein Stück Lebensqualität ist, das, was man dazu gewinnt.
Ich bin ja schon mal froh, dass alle Gäste hier heute pünktlich gekommen sind nach Düsseldorf. Frag mich auch bei Friedrich Küppersbusch, der ja aus Dortmund gekommen ist, mit welchem Verkehrsmittel eigentlich?
Ich bin jetzt vom Arbeitsplatz von Köln rübergekommen und habe tatsächlich die halbe Stunde Puffer gebraucht. Für 2 Staus.
Ja, er war ein bisschen knapp da, muss man dazu sagen.
Ja, absolut. Und ich stehe auch ab und zu auf dieser ominösen Leverkusener Brücke, wo also LKW rausgewinkt werden, weil die da gar nicht mehr drüber dürfen und die dann also alltäglich einen Stau produziert. Aber es kommt mir ein bisschen so vor, so berechtigt die Fragestellung ist, wenn man dieses Land, wo der Verkehrshinweis als Taschenbuch rausgegeben werden könnte, von außen betrachtet, das können wir hier gar nicht lösen. Das sind... Also in den Niederlanden, Sie haben es angesprochen, da gibt es so eine Schiene-Wasser-Kombination, die endet dann an der deutschen Grenze. Und im Süden geht es dann nach Schweiz und Österreich weiter mit sehr gut ausgebauten Bahnnetzen, die nur zum Beispiel von bayerischer Seite technisch nicht beantwortet werden. Dazu kommt sicherlich auch eine komplett beknackte Just-in-Time-Philosophie, dass die großen Unternehmen ihre Zulieferer zwingen, also da jede Öse mit dem LKW anzufahren. Und wie das ein Landesverkehrsminister, ich bin weit davon entfernt, irgendeinen Landesverkehrsminister für irgendwas zu entschuldigen, aber sein möchte ich es auch nicht.
Okay. Man könnte ja auch sagen, vielleicht sind einfach zu viele Menschen hier, aber Sie haben gerade auf den Güterverkehr vor allem gezielt, ne? Die LKWs stören.
Ja klar, ich fahre ja keinen.
Ja, genau.
Ja, weil Sie gesagt haben, jede Öse natürlich nein, auf dem LKW auch, und nicht irgendwie mal im Waggon.
Ich bin ja im Moment der Dortmunder hier auf dem Podium neben Lioba und Frau Seleni. Es gibt das Projekt einer auch wiederum von den Niederlanden inspirierten Fahrradautobahn oder einem Fahrradschnellweg, von dem jetzt, ich glaube, in 20 Jahren 1 Kilometer gebaut ist in Dortmund. Und ich glaube, er sollte 27 Kilometer, in der Endausbaustufe soll er, glaube ich, noch länger werden. Und da hört man auch jede Menge begeisternde Begründung über Formulare und jemand, ja, Grundstücke enteignen für einen Fahrradweg, das machen wir nicht so gerne. Also es ist schon brutal träge.
Aber Norbert Kersting, man könnte ja eigentlich bei Ihnen in Münster sich mal ein bisschen umschauen. Das ist ja, ich weiß nicht, ob der Titel noch gilt, aber die Fahrradhauptstadt Deutschlands.
Auf alle Fälle eine Hochburg.
Es ist eine Hochburg, wir sind nicht mehr Nummer 1, weil es sind auch einige Bereiche, wo man merkt, da hat man geschlafen. Es gibt jetzt Initiativen, dass man sagt, wir lassen die Fahrräder nicht mehr auf separaten Wegen, sondern auf die Straße. Gleichzeitig gibt es im Innenstadtbereich eine große Initiative, dass Tempo 30 quasi Pflicht wird. Jetzt ist das mit dem Verkehr natürlich ein Problem. In bestimmten Bereichen im ländlichen Raum ist es schon schwierig. Da muss ÖPNV besser werden und gleichzeitig nicht nur günstiger werden, sondern auch vom luxuriöser. Das heißt, besser getaktet, mehr davon, Das hat man in den letzten Jahren eigentlich eher in eine andere Richtung abgebaut. Und das muss, glaube ich, wieder in die andere Richtung umgedreht werden.
Würden Sie denn jetzt von dem Planversuch, den wir ja eigentlich aus schrecklichen Umständen geschenkt bekommen, diese 9 Euro für 3 Monate, wird das eine Lenkungswirkung haben?
Es ist erstmal ein Experiment, das muss man sehen. Es ist in der Sommerzeit. Man wird sehen, wie viele jetzt davon überzeugt sind, dass das doch ein interessanterer Weg der Fortbewegung ist, als jetzt 1 Stunde oder 2 Stunden im Stau zu stehen.
Aber im Münsterland werden die Leute sagen, prima, der Bus, den es nicht gibt, ist jetzt günstiger.
Ganz genau. Die Frage ist natürlich auch, wie lange dauert es mit dem Regionalexpress von Münster nach Sylt? Aber gut, das ist nochmal eine andere Frage.
Wer will nach Sylt, wenn er in Münster sein kann? Ich verstehe die Frage nicht.
Ja, so sehen die Münster, insbesondere der Oberbürgermeister, das. Aber wir sind in bestimmten Bereichen, die Münsteraner haben schon einiges richtig gemacht, das schon historisch, also über Jahrzehnte haben wir schon immer Fahrradwege gehabt. Wir sind, glaube ich, die Stadt, die in der Beziehung am stärksten der Niederlande ähnelt. Und das entschleunigt die Stadt, das macht das Ganze ruhiger, es ist eine ruhige Stadt. Und dadurch, dass da gleichzeitig noch jetzt zunehmend darüber nachgedacht wird, in dem Innenstadtbereich bestimmte Fahrzeuge rauszuhalten, stärker auf Busse umzustellen, die mit Elektro betrieben sind oder mit Wasserstoff. Und bei den PKWs genauso wird sich da die Lebensqualität erhöhen. Und das ist wirklich, wenn man sich Stockholm oder andere Städte anschaut, die Fußgänger und die gewinnen die Stadt zurück. Das ist wirklich faszinierend.
Radfahrer sind die eine Sache, besser ausgebauter öffentlicher Nahverkehr die andere. Aber was Sie eben schon angesprochen haben, LKW, Speditionen. Ich meine, wenn wir über den Autobahn hier irgendwo fahren, ist quasi eine Spur komplett immer schon zu. Das ist LKW an LKW. Ich meine, das ist ja das große Problem. Wie schaffe ich das von der Autobahn, vielleicht also den Güterverkehr, woanders hinzukriegen? Dafür gibt es ja keine großen Ansätze, sehe ich zumindest jetzt noch nicht.
Ich würde gerade mal die Frage ergänzen, die sich ja alle stellen, wie denn da die Antworten ausfallen und ob die unterschiedlich ausfallen in diesem Wahlkampf oder ob alle so ein bisschen so mit den Schultern zucken und sagen, ja, die SPD hat es halbherzig probiert, die CDU hat es halbherzig probiert, wahrscheinlich sind wir einfach zu viele.
Also zunächst denken die Parteien um, das merkt man. Also wie gesagt, unser Oberbürgermeister ist von der CDU und forciert das jetzt massiv, jetzt die Stadt noch stärker zu transformieren. Und da werden viele andere Bürgermeister auf der kommunalen Ebene und auch Ministerpräsidenten umdenken. Das merkt man jetzt schon. Das bedeutet natürlich, dass bestimmte Probleme werden sich nicht von einem Tag auf den anderen lösen. Die großen Brücken und die Durchfahrtsstraßen und Autobahnen wird es noch weiterhin geben. Aber insbesondere im Innenstadtbereich kann man sich vorstellen, dass viel stärker bei dem Transport auf die Schiene gesetzt wird. Das ist Just-in-Time, das würde ich auch sagen. Es kann nicht sein, dass die Lagerhaltung auf den Autobahnen stattfindet. Das ist ja zurzeit so, dass die LKWs im Grunde die Lagerhaltung vorantreiben oder beinhalten. Und dann kann man sich durchaus vorstellen, viel mehr Logistikzentren, die dann die letzte Meile dann in die Innenstadt bringen. Und warum braucht man da den großen Truck, der dann direkt bis in die Innenstadt hineinfahren muss?
Man muss natürlich auch bedenken, Nordrhein-Westfalen ist natürlich auch ein großes Transitland. Ne? Von Ost nach West, von Süden nach Norden, also wo natürlich ja auch viele einfach nur Durchgangsverkehr haben.
Ich sehe ein ermüdetes Nicken auf diesem Podium. Ich glaube, wir müssen Sie...
Professor Kersting das angesprochen hatte, wir hatten ja hier eine kleine, ganz wunderbare Blüte, nämlich dass ein ehemaliger oder ein zu dieser Zeit Postmanager gesagt hat, also wir gehen jetzt mal als Post voran und da die Industrie sich tatsächlich weigert, uns für diese letzte Meile, für die Paketautos, vernünftiges Elektroauto anzubieten, bauen wir das selber. Und die Post hatte aber dann auch schon keinen Bock mehr drauf und dann hat er sich mit der Universität Aachen verschworen und sie haben dieses wirklich sehr wettbewerbsfähige Auto gebaut. Und das knüpft an das, was Sie eben über den Strukturwandel besprochen haben. Wenn man am Gras zieht, wächst es nicht schneller, man reißt es aus. Also immer noch mal 1 Milliarde in Steinkohle und in Stahl und in diese nun leider mal hier offenbar sterbenden Technologien zu stecken, statt sehr genau zu gucken, was geht denn hier gerade, was wächst denn von alleine, sowohl in der Kultur, wie Sie es eben diskutiert haben, als aber auch eben in diesem Beispiel wäre eine bessere Politik gewesen. Inzwischen ist das Projekt gescheitert. Also das ist, ich weiß nicht, dann wird Clement als Wirtschaftsminister mit großen Versprechungen rumgelaufen, jetzt die Photovoltaikfabrik in Bochum und in Bochum wird Opel Elektroautos bauen. Es gibt kein Opel in Bochum mehr. In Oberhausen werden wir ein Trickfilmzentrum haben. Wenn ich 1 Milliarde von dem was da reingeflossen ist in das Trickfilmzentrum, das es nie gegeben hätte, könnte ich aufhören zu arbeiten. Also, also das haben Sie bei mir jetzt gerade getriggert, weil ab und zu sehe ich noch eins von diesen Aachener Elektroautos und sage, ja, wäre schön gewesen.
Friedrich Küppersbusch, wäre schön gewesen. Ich glaube, wenn wir in 5 Jahren wiederkommen, haben wir vielleicht ähnliche Fragen zum Thema Verkehr in Nordrhein-Westfalen. Aber erstmal an dieser Stelle vielen Dank, Friedrich Küppersbusch und Norbert Gersting. Das ist eigentlich fast ein bisschen sträflich, dass wir bei diesem Thema, das eines der letzten großen Themen ist, das die Bundesländer noch haben in ihrer Kompetenz, dass wir ganz am Ende drüber sprechen. Aber wir sprechen drüber, über die Bildung. Großes Thema auch in Nordrhein-Westfalen bei dieser Landtagswahl. Und wir begrüßen Sie hier aus dem ZAK, aus dem Kulturzentrum in Düsseldorf. Und schauen da darauf nochmal gemeinsam mit Felicitas Böselager, unserer Landeskorrespondentin, und Friedrich Küppersbusch. Hat vielleicht dazu auch nochmal ein paar kritische Bemerkungen. Was ich in Erinnerung habe, das war ja, aber korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders analysieren, der große Abwahlgrund für Rot-Grün vor 5 Jahren, die Bildungspolitik.
Ja, und das war aus Sicht der SPD nur die grüne Bildungsministerin schuld, dass die SPD abgewählt wurde.
Nennen wir sie nochmal, Silvia Löhrmann.
Genau.
Ja. Ja. Ich habe übrigens in einem Beitrag, der bei unserem Programm lief, also wenn Sie mal mehr hören wollen, auch als diese Sendung, es gibt ein wunderbares Band in der Audiothek, in der DLF-Audiothek zur Landtagswahl, da hört man auch was zur Bildungspolitik und da ist ein O-Ton von einer grünen Wahlkampfveranstaltung und da geht es gegen die aktuelle Ministerin, Bildungsministerin Yvonne Gebauer von der FDP, dass die weg muss und dann sagen, grüne Parteimitglieder, ja, aber die Silvia Löhrmann, die soll auch nicht zurückkommen. Das fand ich schon echt bemerkenswert.
Ja, das ist ein Trauma.
Ja, echt. Was haben die denn so verkehrt gemacht? Wir müssen nicht zu viel Vergangenheitsbewältigung machen, aber ist denn vielleicht dann die auch was korrigiert worden?
Ja, also das Thema letztes Mal, das ist ja eben auch schon angesprochen worden, war dieses sogenannte Turbo-Abitur, also G8 und G9 und die gescheiterte Inklusion. Und da muss man sagen, dass das jetzt in der Legislaturperiode einigermaßen befriedet wurde. Also es gibt das Turbo-Abi nicht mehr, jetzt gibt es nur noch G9. Das Problem ist jetzt aber, dass sowohl Lehrer und Lehrerinnen als auch Eltern sagen, dass die Schulen nicht darauf vorbereitet sind, dass jetzt wieder G9 kommt, dass es nicht genug Lehrerinnen und Lehrer und auch nicht genug Klassenräume gibt. Aber an sich ist dieses Thema befriedet. Und die Inklusion an sich auch erstmal befriedet, weil die Förderschulen, die geschlossen hätten werden sollen, bestehen blieben jetzt. Und insofern ist da ja wirklich etwas Ruhe eingekehrt.
Jetzt darf mir Friedrich Küppersbusch erklären, ich bin ja dann irgendwann auf Twitter und habe da ganz häufig den Hashtag gesehen, Gebauer muss weg. Und das war bezogen offenbar auf die Bildungsministerin. Yvonne Gebauer, FDP.
Wobei ich glaube, dass das tatsächlich auch mit Corona zu tun hat, also mit dem Ärger darüber, wie schlecht die Schulen in Nordrhein-Westfalen da auch über einen langen Bogen reagiert haben, also dass kurzfristig keine Gelder da waren. Das war ja in anderen Bundesländern auch so, aber hier ist eben Frau Gebauer zuständig, dass eine Digitalisierung überhaupt nicht funktioniert hat, dass der Heimunterricht, der digitale nicht funktioniert hat. Dann, es sind halt viele Leute, viele Familien, wo beide Eltern berufstätig sind, die haben dann umgekehrt die Frage, ja, wie, soll ich jetzt nicht zur Arbeit gehen, wenn die Schule sich nicht kümmern kann, wenn sie es nicht gebacken kriegt? Also ich denke, das hat da eine große Rolle gespielt. Ansonsten hat, da spreche ich jetzt subjektiv und vielleicht nur fürs Ruhrgebiet, aber es ist schon so, dass unsere Großstädte und Nordrhein-Westfalen, gibt es viele davon, alle ein Bildungsgefälle haben. Das heißt, sie haben Essen, Bochum, Dortmund, südlich des Hauptbahnhofs werden die Klassen kleiner, nördlich des Hauptbahnhofs wird Deutsch zweite Fremdsprache. Und das ist ein strukturelles Problem, gerade weil wir auch eben über die Kulturlandschaft gehört haben, dass wir eine starke Universitätslandschaft haben, dass der einzige Rohstoff, den wir in Nordrhein-Westfalen noch fördern, sind schlaue Mädchen und Jungs. Und dieses strukturelle Problem ist für meinen Geschmack überhaupt keine Landesregierung jemals angegriffen. Diese Ungerechtigkeit, wo du geboren wirst, ist eigentlich auch schon die Messe gesungen, was aus dir im Leben wird.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich ein sozialdemokratisches Urthema. Bildungs-
ja, absolut.
Und gleiche Chancen. Ich habe den Spitzenkandidaten, den SPD-Spitzenkandidaten in dem Sinne auch gehört. Ne, der gesagt hat, es kann nicht sein, dass es, wenn ich, ich glaube, er hat in Essen gesprochen, wenn ich vom Hauptbahnhof in die eine Richtung gehe, dass ich dann beste Chancen habe, wenn ich in andere gehe, schlechte Chancen.
Er ist dann sozusagen, er sagt ja, er war in seiner Familie der Erste, der Abitur gemacht hat und auch studiert hat. Und da ist er dann sozusagen ein Enkel von Johannes Rau, der auf diese Katastrophe, die sich da in der Monokultur Kohle-Stahl anbahnte, ja mit dieser von vielen anderen belächelten Gründung von an jedem Poller noch eine Universität reagiert hat. Das war nicht Raus größte Tat als Kultusminister, lange bevor Ministerpräsident und alles andere noch wurde. Nur das zerfällt, die Struktur darunter zerfällt.
Felicitas Böselager, gibt es denn da irgendwelche Ansätze, da irgendwie gegen vorzugehen? Sie beschäftigen sich ja vor allem auch mit der Bildungspolitik.
Also ich glaube, ein Erkenntnisproblem gibt es eigentlich nicht. Da sind sich alle Parteien einig, auch in ihren Wahlprogrammen ist das ersichtlich. Sie unterscheiden sich auch nicht wesentlich in ihren Ansätzen. Also die SPD nennt das, was Sie gerade beschrieben haben, wie man darauf reagieren sollte, Ungleiches ungleich behandeln. Also da, wo es besonders schwierig ist, mehr Geld investieren. Das will die CDU aber auch. Das will die FDP auch mit sogenannten Talentschulen. Das wollen die Grünen selbstverständlich auch. Große, visionäre, schulpolitische Ansätze sucht man da jetzt in den Wahlprogrammen vergeblich.
Darf ich dann nochmal abschließend mit meinen Vorurteilen über Nordrhein-Westfalen kommen? Und da muss ja der Älteste in der Runde muss zuerst antworten. Haben Sie, Sie haben Abitur gemacht, Friedrich Küppersbusch, ne?
Ja. Ja.
Ich frage vorsichtshalber, ist ja okay. Und auch in Nordrhein-Westfalen?
Auch ja, ich habe das stimmt. Also meine Patentante, die in Bayern lebt, schaute sich mein Abiturzeugnis an und sah, dass ich tatsächlich ein Abitur mit Deutsch, Englisch, Religion und Philosophie abgeschlossen hatte und
Sie
sagte dann,
wo meine Frage hingeht, ne? Weil darüber hat ja die halbe Republik, gerade der Süden, immer mal wieder ein bisschen geschmunzelt oder manchmal auch ein bisschen verärgert drauf geschaut, dass man so mit Theaterwissenschaft und Pädagogik sein Abitur macht. Und während
auf der anderen Seite ist das, was eben auch die junge Kollegin besprochen hat, wir sind schon in einem permanenten Brain Drain. Also wenn wir alle so blöde wären, müssten wir ja hier bleiben.
Ich wollte auch Heidrun Himmelsberg fragen, weil die nämlich auch hier ihr Abitur gemacht hat. Mit welcher Fächerkombination?
Also ich habe in Siegen, im Siegerland, Abitur gemacht mit Englisch und Französisch.
Trivial.
Mathe und Geschichte.
Also auch in NRW.
Ja, und?
Französisch und Geschichte.
Na, okay. Ja. Ich danke.
Also, haut nicht so hin mit deinen fluffigen
Fächern. Ich habe diese Frage, das war nicht vorbereitet, aber die Antworten waren jetzt natürlich wunderbar, weil sie natürlich auch dieses Klischee gebrochen haben über diese Bildungslandschaft Nordrhein-Westfalen. Es ist ein großes Thema, aber ich habe richtig rausgehört, Felicitas Böselager, es ist nichts, was wahlentscheidend sein wird am Ende?
Es gibt Leute, die sagen, die Bildung sei wahlentscheidend. Ich nehme es jedenfalls im Moment nicht wahr. Ich glaube, was wir auch am Anfang der Sendung schon besprochen haben, dass der Ukraine-Krieg diesen Wahlkampf überschattet und dass die Themen, die jetzt dadurch aufs Tableau gekommen sind, diejenigen sind, die die Menschen am meisten interessieren.
Felicitas Böselager, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung, diese Einordnung zu dieser wichtigen Landtagswahl am Sonntag hier in Nordrhein-Westfalen.
Danke auch an Friedrich Küppersbusch für Gerne. Seine Kommentare, Kritik und alles.
Und Dankeschön für Ihr Interesse hier im Zack in Düsseldorf an diesem Abend und Dankeschön für Ihr Interesse an den Radiogeräten oder im Podcast, wenn Sie uns so gehört haben sollten. Das war unsere Wahlsondersendung aus Düsseldorf vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Jetzt müssen die Wählerinnen und Wähler nur noch wählen und wie es ausgeht, das können Sie bei uns erfahren. Denn ich weiß gar nicht, wie soll das Wetter werden am Sonntag? Wird es gut? Sehr schönes Wetter soll es werden. Und das würde ich Ihnen wirklich mal empfehlen. Man muss sich nicht vor den Fernseher setzen. Man kann sich einfach auch die Wahlergebnisse im Wahlstudium Deutschlandfunk Kultur anhören. Irgendwo im Park, irgendwo, wo es schön ist. Ab 17.55 Uhr sind wir am Sonntag für Sie da mit dem Wahlstudio. Vielen Dank für heute Abend.